Der längste Krieg. 20 Jahre War on Terror. Von Emran Feroz. Gelesen von Heiner Lenz und Nadine Zadam.
Mehr als 20 Jahre sind seit den Anschlägen auf das World Trade Center vergangen. Mit ihnen setzte sich eine Gewaltspirale in Gang, die bis heute andauert. In dem von den USA ausgerufenen War on Terror starben Tausende von Menschen, darunter zahlreiche Zivilisten. Wie konnte es dazu kommen? Zwar versuchten die USA und ihre Verbündeten stets, die eigenen Fehler kleinzureden und die Gewalt den Islamisten in die Schuhe zu schieben. Doch Kriegsverbrechen wurden auch von den Soldaten der NATO begangen. Die Blinks geben einige Beispiele dafür und erklären, wie die Propaganda des War on Terror zu schwerwiegenden Vergehen des Westens führte. Emran Feroz ist mehrfach durch Afghanistan gereist und hat mit vielen Menschen vor Ort gesprochen. Dabei hat er sich auch in entlegene und gefährliche Regionen begeben, in die sich andere Journalisten und westliche Politiker allenfalls in Begleitung vom Militär gewagt haben. Feroz konnte sich dadurch ein unverfälschtes Bild davon machen, wie viele Afghanen den Krieg erlebten. In unseren Blinks schildern wir die afghanische Perspektive, die den gängigen westlichen Darstellungen häufig widerspricht.
Blink Nummer 1. Die Mär des Verteidigungskrieges.
Die Bilder der einstürzenden Twin Towers haben sich tief in das kollektive Gedächtnis des Westens eingebrannt. Nicht nur in den USA, sondern auch in Europa wurde der Terroranschlag vom 11. September 2001 als Angriff auf die eigenen demokratischen Werte empfunden. Die USA sprachen von einem kriegerischen Akt, den sie auf eigenem Boden zuletzt im Zweiten Weltkrieg erlebt hatten, beim Angriff auf Pearl Harbor. Folglich galt der Einmarsch in Afghanistan als Verteidigungskrieg. Aber geschah das zu Recht? Es gibt einen entscheidenden Unterschied zum Angriff auf Pearl Harbor. Den hatte das damals faschistische Japan zu verantworten. Der Terroranschlag vom 11. September 2001 hingegen geschah nicht durch die afghanische Regierung, sondern durch die Terrororganisation Al-Qaida. Die USA wurden also nicht von dem Staat angegriffen, gegen den sie anschließend zu Felde zogen. Aber steckten nicht die Taliban, die Afghanistan zum Zeitpunkt des Anschlags regierten, mit Al-Qaida unter einer Decke? Die Realität sah anders aus. Osama bin Laden, der damalige Al-Qaida-Anführer, stammte selbst aus Saudi-Arabien. Er hatte sich in den 80er Jahren dem afghanischen Widerstand gegen die Sowjetunion angeschlossen. Als diese vertrieben war, erkannte er in den USA den nächsten großen Erzfeind. 1996 erklärte er den US-Amerikanern den Krieg, sehr zum Unmut der Taliban. Die waren nicht unbedingt Freunde der USA und regierten Afghanistan in vielerlei Hinsicht auf reaktionäre und brutale Art und Weise. Aber einen Krieg mit den USA wollten sie vermeiden, um die eigene Machtstellung in Afghanistan nicht zu gefährden. Deshalb versuchten sie, Bin Laden nach dessen Kriegserklärung des Landes zu verweisen, was ihnen allerdings nicht gelang. Stattdessen wuchs Al-Qaida unter Bin Ladens Führung und verübte mehrere Anschläge, deren schrecklicher Höhepunkt der 11. September 2001 war. Die USA setzten Al-Qaida also fälschlicherweise mit den in Afghanistan regierenden Taliban gleich. Und mehr noch. Keiner der unmittelbar in den Anschlag verwickelten Akteure hatte auch nur die afghanische Staatsbürgerschaft.
Halten wir fest, der vermeintliche Verteidigungskrieg der USA gegen Afghanistan hatte keine rechtliche Grundlage. Die USA wurden nämlich nicht von dem Staat angegriffen, sondern von einer Terrororganisation, deren Drahtzieher nicht einmal Afghanen waren.
So grausam die Anschläge des 11. September auch waren, die USA reagierten darauf mit einem illegalen Krieg. Um diesen zu legitimieren, schufen sie das ideologische Gerüst des War on Terror.
Blink Nummer 2. Hier die Guten, da die Bösen.
Operation Enduring Freedom. So nannte die NATO ihren Einsatz in Afghanistan. Operation Andauernder Frieden. Doch der Name ist irreführend. Tausende von Soldaten, massive Bombardements und neuartige Kriegsdrohnen sorgten für ein riesiges Ausmaß an Gewalt. Um das zu rechtfertigen, holten die USA und ihre Verbündeten alte Stereotype hervor. Im 19. und 20. Jahrhundert hatten die Briten dreimal vergeblich versucht, Afghanistan zu kolonialisieren. Sie betrachteten die afghanischen Menschen als rückständige Barbaren. Diesen sei die Zivilisation beizubringen, auch durch ihre Unterwerfung. So sprach kein Geringerer als Winston Churchill, der 1897 als Kavallerieoffizier in Afghanistan im Einsatz war, von einer degradierten Rasse am Rande der menschlichen Zivilisation. Die Afghanen lebten in löchrigen Hütten und in Unwissenheit, meinte Churchill. Ganz ähnlich klang die Sowjetunion während ihres Afghanistan-Krieges in den 80er Jahren. Die Rote Armee sorgte dafür, dass die Kommunisten in Afghanistan 10 Jahre lang an der Macht blieben. Sie berief sich darauf, das Land auf diese Weise in die Moderne zu führen. Die Mudschahidin-Rebellen, die gegen den Kommunismus kämpften, wurden als rückständig und hinterwäldlerisch dargestellt. Ironischerweise unterstützte der US-amerikanische Geheimdienst diese Rebellen. Afghanistan war damals Spielball im Kalten Krieg. Jahrzehnte später wollten die USA von ihrer einstigen Hilfe für die Islamisten allerdings nichts mehr wissen. Sie übernahmen die erst von Churchill und dann von den Sowjets erprobte Rhetorik der scheinbaren moralischen Überlegenheit und riefen zum Kampf der Kulturen auf. Die Formulierung geht auf den US-amerikanischen Politikwissenschaftler Samuel P. Huntington zurück. In seinem gleichnamigen Essay von 1993 teilte er die Welt in Kulturkreise ein. Vor allem zwischen der westlichen Zivilisation und dem islamischen Kulturraum seien Konflikte programmiert. Im Zuge des Afghanistan-Krieges wurde diese Gegenüberstellung von den USA und ihren Verbündeten dankbar ausgeschlachtet. Auf der einen Seite die zivilisierte westliche Welt und auf der anderen nur gewalttätige Islamisten und von ihnen unterworfene rückständige Afghanen. Man spricht in diesem Fall von Othering. Dem als fremd gekennzeichneten anderen werden die menschlichen Eigenschaften abgesprochen. Gewalt wird legitimiert, weil sie sich in dieser Logik letztlich gegen Unmenschen richtet. Oder im Falle von zivilen Opfern gegen Hinterwäldler.
Du siehst also, um den Afghanistan-Krieg zu rechtfertigen, nutzten die USA eine Propaganda, die schon frühere Invasoren erprobt hatten. Sie behaupteten die eigene moralische Überlegenheit, stützten sich aber auf rassistische Vorurteile.
Erklärt man die Bevölkerung eines ganzen Landes zu Barbaren, kann dies fatale Folgen haben. Gerade in einem Konflikt, in dem man nicht zwischen Terroristen und friedlichen Menschen unterscheidet. In Afghanistan führte dies zu brutalen Kriegsverbrechen.
Blink Nummer 3: Kriegsverbrechen ohne Gerechtigkeit.
Am 4. September 2009 bleiben 2 Tanklastwagen in einem Flussbett südlich der afghanischen Stadt Kunduz stecken. Die LKW sind von Taliban entführt worden, die nun nach Verstärkung funken. Im 8 Kilometer entfernten deutschen Feldlager lässt sich Bundeswehroberst Georg Klein per Drohnenüberwachung und von der Besatzung eines US-Bombers über die Situation informieren. Als sich immer mehr Menschen um die LKW versammeln, gibt Klein den Befehl zum Bombenabwurf. Dieser Befehl ist noch heute hoch umstritten. Die eine Seite argumentiert, Klein habe einen Anschlag auf das deutsche Feldlager verhindern wollen und dabei vor allem feindliche Taliban eliminiert. Kritiker zählen aber über 150 zivile Opfer. So auch der Bremer Anwalt Karim Popal, der vor Ort mit Hinterbliebenen sprach und sich für sie vor Gericht für Schadensersatz einsetzt. Die Taliban-Kämpfer hatten nämlich gar keine Verstärkung angefordert, sondern die Bewohner aus den umliegenden Dörfern zum Benzinzapfen eingeladen. Wir sehen hier die realen Auswirkungen der War on Terror-Ideologie. Afghanen werden instinktiv als Terroristen eingestuft und dementsprechend behandelt, was im konkreten Fall zum Tod zahlreicher Unschuldiger geführt hat. In dem Fall wurde zwar ermittelt, allerdings nicht von einem afghanischen Gericht, sondern von den Deutschen selbst, die Klein von aller Schuld freisprachen. Verurteilt wurde hingegen der US-amerikanische Soldat Robert Bales. Er hatte im September 2013 nachts in zwei Dörfern in der Nähe seines Militärcamps gewütet und dabei 16 Menschen ermordet. So zumindest die Ansicht eines US-Militärgerichts. Es gab keine weiteren Verdächtigen. Beschuldigt wurde nur dieser Soldat, dem eine perverse Mordlust unterstellt wurde. Das Gericht bewertete die Tat als das Vergehen eines psychisch kranken Einzeltäters und verurteilte ihn zu lebenslanger Haft. Dieser Darstellung widersprach ein afghanisches Untersuchungsteam. Für das Ausmaß der Zerstörung konnte kaum jemand allein verantwortlich gewesen sein, zumal die beiden Tatorte weit voneinander entfernt lagen. Die Ermittler mutmaßten, dass mindestens 15 bis 20 Soldaten an dem Massaker teilgenommen haben mussten. Doch das interessierte das US-Gericht nicht. Und vor einem afghanischen Gericht wurde auch dieser Fall nicht verhandelt. Geschichten von mordenden NATO-Soldaten kursieren in vielen afghanischen Dörfern. Beweisen lassen sie sich selten, schon weil die internationale Gemeinschaft den afghanischen Stimmen kaum Glauben schenkt.
Diese Fälle zeigen, dass die War on Terror-Ideologie Kriegsverbrechen in Afghanistan den Boden bereitete. Nur wenige davon werden strafrechtlich verfolgt und wenn, dann von den Heimatstaaten der Kriegsverbrecher selbst. Deren Urteile lassen Gerechtigkeit meist vermissen.
Die mangelhafte Aufarbeitung von Kriegsverbrechen ist jedoch nur eines von mehreren schwerwiegenden Vergehen im Afghanistan-Krieg.
Blink Nummer 4 – Wie das Foltern Terroristen schuf.
Das US-Gefangenenlager Guantanamo auf Kuba steht für Folter und Tod. Das wurde spätestens 2014 bekannt, als drei Fälle an die Öffentlichkeit gelangten, bei denen Gefangene während ihrer Verhöre zu Tode gefoltert worden waren. Auch Mohamedou Ould-Slahi war in Guantanamo inhaftiert. Doch viel schlimmer fand er die Zeit im afghanischen Bagram. Der Luftwaffenstützpunkt wurde schon 1950 von der Sowjetunion errichtet. Als die USA in Afghanistan einfielen, übernahmen sie die Anlage und bauten sie zu einer Art Kleinstadt aus. Auf 130.000 Quadratmetern wurden Fitnesscenter, Coffeeshops und Fastfoodläden errichtet. Mitten in diesem vermeintlichen Idyll lag ein Foltergefängnis. Mohamedou Ould-Slahi schreibt in seinem Guantanamo-Tagebuch von 2015, er sei froh gewesen, als man ihn von Bagram nach Guantanamo verlegt habe. Denn im Lager auf Kuba habe es zumindest Regeln gegeben. Was aber geschah in Bagram? Wie hoch das Ausmaß an Brutalität gewesen sein muss, zeigen Augenzeugenberichte. Einige davon versammelt Jürgen Todenhöfer in seinem Buch »Du sollst nicht töten«, erschienen 2015. Dort zitiert er einen ehemaligen US-Soldaten, der Kampfhunde und Vergewaltigungen zu den gängigen Foltermethoden zählt und erklärt, dass die Verhörten alles Mögliche gestanden hätten, nur um die Qualen zu beenden. In beiden Gefängnissen, in Guantanamo und Bagram, wurde Slahi übrigens völkerrechtswidrig festgehalten. Einer seiner Cousins war zum Berater Osama bin Ladens aufgestiegen, was den US-Amerikanern ausreichte, um auch Slahi als Terroristen einzustufen. Beweise dafür hatten sie allerdings nicht. Trotzdem folterten sie ihn mit sexuellem Missbrauch, Zwangsernährung und regelmäßigen Schlägen. Und Slahi ist kein Einzelfall. Viele Afghanen wurden in den beiden Gefängnissen gefoltert, obwohl sie keine Extremisten waren. Doch das änderte sich häufig nach ihrer Entlassung. Die unrechtmäßigen Qualen, die sie erlitten hatten, trieben sie in die Arme der Taliban oder noch radikalerer Gruppierungen. So zum Beispiel Mullah Abdul Rauf Kadim. Er gehörte vor seiner Inhaftierung bereits den Taliban an, doch die waren ihm nach Jahren der Folter zu zahm. Stattdessen schloss er sich zwischen 2014 und 2015 dem sogenannten Islamischen Staat an, kurz IS. Diese Terrororganisation hält die Taliban für Abtrünnige, weil ihre religiöse Praxis nicht streng genug sei.
Fassen wir zusammen: Ein großes Vergehen im Afghanistan-Krieg waren die völkerrechtswidrigen Foltermethoden in US-Gefangenenlagern. Viele Afghanen saßen dort zu Unrecht und radikalisierten sich erst durch die Gefangenschaft.
Doch die USA begingen nicht nur Fehler bei ihren Gefangenen. Auch bei den Afghanen, mit denen sie zusammenarbeiteten, machten sie einiges falsch.
Blink Nummer 5. Korruption statt Demokratie.
Als Gast passiert man diverse Tore mit Sicherheitskontrollen, bevor man schließlich einen großen Hof erreicht. Dieser wird von einem Gebäudekomplex gesäumt, aus dem ein Assistent herbeieilt. Er führt einen nach drinnen, wo es vorbei an einer Privatbibliothek geht, an Gästezimmern, Speisesälen und Veranstaltungsräumen. Schließlich landet man in einer Teestube, in der Hamid Karzai mit einem üppigen Essen aufwartet. Willkommen im Haus des afghanischen Ex-Präsidenten. Hamid Karzai ist einer der großen Profiteure des Afghanistan-Krieges. Die USA installierten ihn nach dem Sturz der Taliban als Präsidenten einer Interimsregierung. Dass er auch nach seiner Absetzung im Jahr 2014 noch wie ein König lebt, ist kein Zufall. Denn er führte eine korrupte Regierung an, die sich an einem Großteil der Hilfszahlungen über 1 Billion US-Dollar bereicherte. Ein Nutznießer dieses Geldes war auch Hamid Karzais Bruder Ahmad Wali Karzai. Er galt als mächtigster Drogenbaron Afghanistans und wurde 2011 von den Taliban getötet. Nach seinem Tod wurde bekannt, dass er auf der Gehaltsliste der CIA gestanden hatte. Indirekt hatten die USA also den internationalen Drogenhandel mitfinanziert, in diesem Fall vor allem den Handel mit Heroin. Aber warum? Die USA suchten beim Sturz der Taliban krampfhaft nach Verbündeten im Land. Dabei hatten sie auch keine moralischen Bedenken, Warlords zu unterstützen, die in der Vergangenheit Kriegsverbrechen verübt hatten. Hauptsache, die Milizen kämpfen gegen die Taliban. Wie zum Beispiel Ahmad Shah Massoud. Der afghanische Nationalheld hatte als Mujahideen-Kommandeur schon gegen die Sowjetunion gekämpft. Zwar galt er als jemand, der Menschenrechte achtete, doch die Nichtregierungsorganisation Human Rights Watch warf seinen Truppen in mehreren Fällen Menschenrechtsverletzungen vor. Massoud starb 2001, aber wer seinen Familiennamen trug, stand weiter in der Gunst der US-Amerikaner und der afghanischen Regierung, wovon vor allem sein Bruder profitierte. Ahmad Zia Massoud wurde 2009 am Flughafen von Dubai mit einem Koffer aufgehalten, in dem sich nicht weniger als 52 Millionen Dollar Bargeld befanden. Die für Geldwäsche zuständigen Behörden ließen Massoud jedoch nach einer kurzen Befragung passieren. Noch heute gelten die Vereinigten Arabischen Emirate als Steueroase für afghanische Eliten.
Das bedeutet, die USA setzten in Afghanistan auf zahlreiche fragwürdige Akteure. Die neuen Machthaber errichteten mit Hilfsgeldern keinen demokratischen Staat, sondern eine korrupte Vetternwirtschaft.
Auch wegen der großen Korruption im Land kam Afghanistan nie zur Ruhe. Krieg und Anschläge waren an der Tagesordnung. Das trieb viele Menschen in die Flucht.
Blink Nummer 6. Der westliche Anteil an den Fluchtwellen.
2015 vor dem Passamt in Kabul. Obwohl es brütend heiß ist, stehen Hunderte von Menschen Schlange. Sie alle wollen flüchten, doch ihr alter Reisepass wurde für ungültig erklärt. Der neue ist biometrisch und kostet 5000 Afghani, umgerechnet 70 Euro. Wenn die eigenen Bürger schon das Land verlassen, so haben es sich wohl die afghanischen Oberen gedacht, dann doch zumindest mit Profit für die Regierung. Aber warum wollten 2015 so viele flüchten? In dem Jahr war der Krieg in Afghanistan einer der tödlichsten Konflikte weltweit. Nicht nur die Taliban verübten Bombenanschläge, sondern auch der neu auf den Plan getretene ISK, der afghanische Ableger des IS. Der eskalierende Terror erhöhte das ohnehin schon vorhandene Ausmaß an täglicher Gewalt noch mehr. Unter anderem durch die sogenannten Todesengel. Azrael nannten viele Afghanen die Drohnen, die nun ständig durch die Luft schwirrten und viele Menschen in den Tod rissen. Azrael ist im Islam der Name des Todesengels. Dabei sollten die Drohnen eigentlich der sauberen Kriegsführung dienen, bei denen gezielt Feinde getötet und Zivilisten verschont würden. Die Realität sah anders aus. Offiziell wurden die Opfer in aller Regel als Terroristen bezeichnet. Die ehemalige US-Soldatin Liza Ling sagt aber, es sei in vielen Fällen unmöglich gewesen, bei einem Drohnenangriff zwischen Zivilisten und bewaffneten Kämpfern zu unterscheiden. Sie war als Technikerin für die Drohnen zuständig, verließ das Drohnenprogramm jedoch bald und kritisiert es seither scharf. Anschläge von allen Seiten führten also zu einer Fluchtwelle im Jahr 2015. Doch nicht alle Flüchtenden fanden Sicherheit. Die, die es nach Europa schafften, wurden mitunter wieder zurückgeschickt in das Land, für dessen Chaos der Westen mitverantwortlich war. So wie Taheb Shinwari. Seine Fluchtgeschichte wurde von den österreichischen Behörden als unglaubwürdig erachtet. Außerdem sei die Sicherheitslage in Afghanistan für eine Abschiebung zumutbar. Bei solchen Entscheidungen stützte sich Österreich lange unter anderem auf Gutachten von Karl Maringer, bis die österreichische Justiz den Geschäftsmann 2019 als vertrauensunwürdig einstufte. Da waren aber schon unzählige Abschiebungen auf sein Konto gegangen. Shinwari ist sich sicher, Menschen wie Maringer oder auch der deutsche Innenminister Horst Seehofer würden sich selbst nie in die Regionen trauen, in die sie andere abschieben.
Fassen wir zusammen, der Westen ist für die Fluchtursachen in Afghanistan mitverantwortlich und behauptet gleichzeitig, das Land sei sicher genug für Abschiebungen. Diese Einschätzung basiert aber häufig auf Unkenntnis oder Ignoranz.
Doch wie sieht die Zukunft aus? Könnte sich die Sicherheitslage zum Guten wenden?
Blink Nummer 7. Die Hoffnung auf Versöhnung.
Es gab sie, die Tage der Hoffnung. Während des islamischen Opferfestes ließen die Kriegsparteien in den vergangenen Jahren ihre Waffen ruhen. Wieso nicht immer Opferfest? Die Frage stellte Feroz Taliban-Kämpfern und den politischen Eliten in Kabul. Die Antworten waren ernüchternd. Man gab jeweils der anderen Seite die Schuld. Ist eine innerafghanische Versöhnung überhaupt möglich? In der Bevölkerung findet sie schon statt. In einer Buchhandlung nahe dem Kabuler Bazar arbeiten Shams al-Haq und Haji Sherazuddin zusammen. Die beiden sind beste Freunde geworden. Dabei standen sie in den 80er Jahren auf unterschiedlichen Seiten. Während der junge Sherazuddin mit den Mujahideen gegen die sowjetischen Soldaten im Land kämpfte, arbeitete Shams al-Haq für den Aufklärungsdienst der kommunistischen Regierung. Doch die beiden Männer haben längst Frieden geschlossen und sind sich einig darin, dass alle Führer der vergangenen Jahrzehnte das Land vor allem zerstört hätten. Dabei sehnt sich die Bevölkerung nach einem geordneten Leben und auch nach Fortschritt. Das zeigt das Beispiel von Habib ur-Rahman. Der breitschultrige, 50-jährige Mann hat in seinem Dorf Badikel, das sich in der Provinz Kost befindet, eine Mädchenschule gegründet. Die Mädchen der gut 250 Familien im Ort unterrichtet er ehrenamtlich und in seinen eigenen vier Wänden. Für den Unterricht stellt er Tische in seinem Wohnzimmer auf, die er abends wieder beiseite schiebt, damit seine Familie auf ausgebreiteten Decken schlafen kann. Die Dorfbewohner waren anfangs skeptisch gegenüber der Schule. Denn vor allem in der afghanischen Provinz herrschen konservative Gesellschaftsstrukturen. Doch in den mittlerweile 2 Jahren, in denen Habib ur-Rahman die Schule betreibt, konnte er die Familien überzeugen. Werden ihm die Taliban erlauben, weiterhin Mädchen zu unterrichten? Während ihrer ersten Herrschaft in den 90ern wäre eine solche Schule nicht möglich gewesen. Doch heute unterrichtet Habib ur-Rahman auch weibliche Verwandte von Taliban-Kämpfern, die gegen den Schulbesuch ihrer Töchter, Schwestern und Cousinen nichts einwenden. Diese Haltung haben aber gewiss nicht alle Taliban, und ob sie die Rechte von Frauen achten werden, wird sich erst noch zeigen.
Was aber feststeht, die afghanische Bevölkerung hat sich in den vergangenen 20 Jahren weiterentwickelt und sehnt sich nach einem moderneren, friedvollen Leben.
Werden die politischen Akteure im Land dies in Zukunft ermöglichen? Die Hoffnung darauf ist alles andere als groß. Aber Menschen wie Shams el-Haq, Haji Sherasuddin und Habib ur-Rahman glauben daran. Etwas anderes bleibt ihnen kaum übrig.
Das war die afghanische Perspektive auf den Afghanistan-Krieg zu dem Buch Der längste Krieg von Emran Feroz. Fragen wir uns zum Schluss noch einmal, war der Krieg in Afghanistan gerechtfertigt und die von den Soldaten der NATO eingesetzte Gewalt immer zielgerichtet? So schwer es beim Gedanken an die Terroranschläge auf das World Trade Center ist, das zuzugeben, nach internationalem Recht hatte der Krieg genau genommen keine Grundlage. Und die Truppen der NATO verübten diverse Kriegsverbrechen, die vom Westen gar nicht oder nur mangelhaft aufgearbeitet wurden. Dass es dazu kam und der Westen die Dinge häufig anders darstellt, hat viel mit der Ideologie des War on Terror zu tun. Die USA schufen damit ein Feindbild, das tatsächliche Terroristen mit vielen unschuldigen Afghanen und Muslimen anderer Länder in einen Topf warf und so die Vergehen des Westens legitimierte. Heißt das, dass in Afghanistan vor dem Einmarsch der NATO alles gut war? Nein, ganz sicher nicht. Die Herrschaft der Taliban in den 90er Jahren war eine Schreckensherrschaft. Aber der Westen verlässt Afghanistan mit einer gescheiterten Mission. Das Ziel des andauernden Friedens wurde verfehlt. Stattdessen hat der Krieg dem Land viel unnötiges Leid beschert. Bleibt zu hoffen, dass der Westen daraus gelernt hat und in zukünftigen internationalen Konflikten besonnener handelt. Das war's mit unseren Blinks. Wir hoffen, dass wir deinen Blick auf den Afghanistan-Krieg erweitern konnten und dass du dir nun ein besseres Bild von der komplexen Lage dort machen kannst. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.